Der Teufel hatte eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen: Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, dann ist unsere Macht gebrochen. Und wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Also lasst sie in die Gemeinde gehen. Lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können und auf gar keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Lenkt sie davon ab. Beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt euch immer wieder irgendetwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen. Verleiht sie dazu, dass sie viel ausgeben, viel verbrauchen und verschwenden. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendlich viele Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Und überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, jeden Tag 10 bis 12 Stunden, so können sie sich ihren leeren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und für sie zu beten. Wenn ihre Familien schließlich auseinandergebrochen sind, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, ständig das Radio oder den MP3-Player einzuschalten, wenn sie im Auto fahren. Seht zu, dass unermüdlich der Fernseher, das Smartphone und der Computer in ihrer Nähe laufen. Seht zu, dass sie ihre Zeit mit Netflix, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram und Twitter verbringen. So werden allmählich ihre Gedanken vergiftet und die Einheit und Verbundenheit mit Christus zerstört. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen und Zeitschriften. Hämmert ihnen 24 Stunden lang am Tag die neuesten Nachrichten ein. Lasst sie sich immer mit der neuesten Krise beschäftigen. Bedeckt die Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte, für irgendwelche Leute, die sie wählen sollen. Überflutet die Briefkästen mit Werbungen und Angeboten von Diensten, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Lasst sie auch im Urlaub nicht zur Ruhe kommen. Gebt euch Mühe, dass sie erschöpft und voller Sorge und Unruhe zurück zu ihrer Arbeit gehen. Seht zu, dass sie sich an der Natur nicht erfreuen und auf gar keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, in Konzerte und ins Kino und was weiß ich noch wohin. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt und nochmal beschäftigt sind. Dass sie nur ja keine Zeit mit Gott verbringen. Und wenn sie sich mal mit anderen Christen treffen, dann lass sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Smalltalk, sodass sie sich mit einem schlechten Gewissen verabschieden. Vor allem sage ich euch aber immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden. Ich kann das nicht ausstehen. Lasst sie ja nicht ab in eurem Bemühen. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie keine Evangelisation veranstalten, keine Hauskreise bilden und Menschen für Gott gewinnen können. Liefert ihnen für diesen Mangel so viele gute Entschuldigungen, dass sie sich keine Kraft mehr von Jesus Christus holen können. Beschäftigt sie mit guten Taten, die wir ihnen auftragen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Kraft leben und ihre Gesundheit und ihre Familie für die gute Sache opfern. Ich sag euch, es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Als ich mir einmal vorgenommen habe, über das Thema Beten eine Predigt zu halten, da kam mir diese Geschichte in den Kopf, die ich mal vor vielen Jahren gelesen habe. Und ich muss sagen, ich muss zugestehen, ja, diese Taktik scheint erfolgreich zu sein. Wir lesen in der Bibel, wenn Jesus über das Gleichnis von der beharrlichen Witwe, der Unrecht angetan ist, spricht, die zum Richter geht und ihn so lange auf die Nerven geht, bis er ihr hilft, stellt er die Frage: Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch diesen Glauben finden auf Erden? Wird er Menschen finden, die beharrlich sich an Jesus dranhängen, die im Kontakt mit ihm bleiben? Haben wir Gebetserfahrungen? Lassen wir uns ablenken in unserem Leben? geht unser Gebet bis zur Decke oder direkt zum Heiligtum in das Herz Gottes. Ich möchte heute drei Aspekte des Betens ansprechen und mit euch drei Bibeltexte betrachten, um dieser Frage auf die Spur zu gehen und das Gebet heute tief und vielleicht auch neu zu entdecken. Wir werden uns drei Fragen widmen. Das Gebet als bloße Form. Wir werden uns widmen dem Mangel im Gebet und dem fehlenden gemeinsamen Gebet. Ihr merkt, ich habe das als Problembereiche aufgeführt, weil sie bei uns Problembereiche sind. Und ich hoffe, dass wir etwas lernen können heute. Das Gebet als bloße Form. Ich lade euch ein, dass wir den Bibeltext in Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Das ist der erste Text, den wir gemeinsam studieren wollen. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Mit dem werden wir uns ein wenig länger beschäftigen, mit den anderen beiden ein wenig kürzer. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Und dort sagt Jesus: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus warnt davor, dass wir ein Gebet sprechen als bloße Form, um der vielen Worte willen. Jesus möchte uns beibringen, wie wir ein inniges Gebet beten können, wie wir mit Gott ganz innig und persönlich sprechen können. Und er sagt es etwas ganz Grundlegendes, gleich in den Versen 5 und 6. Stell dich nicht hin öffentlich, so wie es manche Leute machen, um große Worte zu tun, sondern geh in das Verborgene. Und der Vater, der Gott, der in das Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Das sind also Leute, die etwas in der Öffentlichkeit machen, weil sie sich etwas davon für sich persönlich erhoffen. Sonst würde man das ja nicht machen, nicht wahr? Die stellen sich hin und schwingen ganz große Worte und denken, sie haben etwas davon. Jesus sagt, ihren Lohn haben sie schon erhalten. Für die Seinen, und so hoffe ich auch für dich, gibt er einen ganz anderen Ratschlag. Er sagt, geh dahin, wo dich keiner sehen kann. Mach es ganz persönlich. Und dann wirst du etwas davon haben. Und man wird es öffentlich sehen. Also die einen stellen sich öffentlich hin, um für sich etwas zu haben. Die anderen lernen, dass das Gebet für sie etwas ist, im Verborgenen. Und es wird öffentlich bemerkbar werden, dass sie einen echten Gewinn haben. Das Gebet als bloße Form. Er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Was meint das eigentlich? Das Wort Batolego meint sowas wie Phrasen wiederholen. Inhaltslos, große leere Worte. Wir konnten gestern Abend unsere Nachbarin dabei belauschen, wie sie ihren schamanischen Ritus vollzog, indem sie immer wieder das Gleiche wiederholt im Gesang und sich in Rage singt. Tatsächlich ist das, was Jesus hier sagt, ein Anklang an das, was wir heute im Heidentum finden. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, ihr sollt nicht immer wieder die gleichen Phrasen wiederholen. Ob es die Mantren sind im Hinduismus, ob es diese schamanischen Gesänge sind oder sonst irgendetwas, ob es die immer gleichen formelhaften Gebete sind wie im Katholizismus oder ob es das gleiche Ritual wie im Judentum ist und wo auch immer. Und wenn ich in die Kirchen schaue, und damit meine ich nicht nur die große evangelische Volkskirche, wo das Vaterunser als bloße Form gesprochen wird. Wir kennen es vielleicht von der Beerdigung oder in der Gemeinde, vielleicht nach dem Abendmahl gemeinsam singen. Jesus möchte uns durch das Vaterunser zeigen, wie man innig und wirklich mit Gott reden kann. Und er tut das als Gegensatz zu einem formelhaften Gebet. Und was ist passiert? Das Vaterunser ist das formelhafte Gebet schlechthin geworden. Ist das nicht so? Ist das nicht interessant? Es ist das Mustergebet, das perfekte Gebet, das Gebet, von dem wir etwas lernen können. Das Gebet, wo es bei uns im Lukas-Evangelium erscheint, wo die Jünger fragen, Herr, lehre uns beten, wie geht denn das? Und Jesus zeigt ihnen das Vaterunser. Und da gibt es jemand, der nicht möchte, dass wir innig mit Gott reden. Was macht er mit diesem innigen, musterhaften Gebet? Er wandelt es in ein formelhaftes Gebet um. Kann es sein, dass wir, anstatt das Vaterunser auswendig zu lernen, was sehr gut ist, versteht mich nicht falsch, es ist immer gut, Bibeltexte auswendig zu lernen, so auch das Vaterunser. Aber kann es sein, dass Jesus mehr wollte, als dass wir dieses Gebet aufsagen können? Kann es sein, dass wir etwas davon lernen müssen? Kann es sein, dass da inhaltlich wirklich etwas drinsteckt? Ich nenne es das kleine Einmaleins des Gebets. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns das Vaterunser an dieser Stelle betrachten, wenn wir den Problembereich, das formelhafte Gebet uns angucken und mal sehen, was können wir denn davon lernen? Kann ich vielleicht für mein Beten etwas lernen? Bevor wir das machen, möchte ich uns ein ganz wichtiges Zitat vorne rausschicken aus dem Buch Der rettende Weg, Seite 115 von Ellen White, wo sie über das Gebet spricht. Und allein in diesem Buch, ich hätte glatt das ganze Kapitel kopieren und auf eine Folie bringen können. Es ist so wertvoll, was wir dort lernen können. Aber wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder gerade nicht wisst, was da drin steht, nutzt die Zeit am Sabbat, geht nach Hause, nimmt das Buch Der rettende Weg oder Der bessere Weg, wie auch immer, oder Der Weg zu Christus. Und nimmt dieses Kapitel über das Gebet und lest es mal. Das ist einfach nur himmlisch, was dort drin steht. Aber schaut mal, was sie hier schreibt auf Seite 15. Sie sagt, beten bedeutet, Gott unser Herz wie gegenüber einem Freund zu öffnen. Nicht, dass wir Gott über die Dinge, die uns betreffen, informieren müssten, sondern es geht darum, dass wir befähigt werden, ihn zu hören und für seine Botschaften empfänglich zu sein. Das Gebet holt nicht Gott zu uns herab, sondern hebt uns zu ihm hinauf. Das müssen wir uns merken. Häufig, wenn wir beten, denken wir, dass wir Gott auf die Nerven gehen müssen. Ja? Ich muss so oft beten, damit Gott sich darüber erbarmt, auf mein Gebet zu hören und meinem Anliegen nachkommt. Als ob Gott im Himmel ist, im Heiligtum, als ob der Heilige Geist in unserem Herzen schlummert und sagt, naja, ich lasse dich noch mal ein halbes Jahr weiter beten, dann ist das mir Frömmigkeit genug und dann gucke ich mal, was ich schauen kann. Jesus sagt das, wir werden es gleich noch an einem anderen Text lesen, euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Ihr müsst ihm nichts beweisen. Das Gebet ist nicht dafür da, damit wir Gott zu uns runterholen, damit er uns endlich mal zuhört, damit die Trennung gelöst ist. Nein. Das Gebet, sagt Ellen White, und ich finde diesen Satz so wichtig, hebt uns zu Gott hinauf. Das Gebet soll mit uns etwas machen. Warum? Weil das Gebet eine Kommunikation ist, ein Austausch, eine Interaktion mit dem Schöpfer und König des Universums. Lasst uns mal das Vaterunser anschauen. Schaut mal in eure Bibel in Vers 9. Das Vaterunser beginnt mit den Worten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht ganz neu, aber damals doch schon recht ungewöhnlich, Gott als Vater anzubeten. Unser Vater. Wir wissen, dass die Juden zu Jesu Zeit eher eine Distanz aufgebaut haben. Ja, man hat sich ja nicht mal getraut, den Namen Gottes auszusprechen, Yahweh. Man hat ihn Adonai genannt, der Herr. So taucht es bei uns in unseren Bibeln auf. Und wenn die Juden im Hebräischen lesen das Tetragramm Yahweh, dann ist es ein Automatismus, dass sie Adonai sagen, der Herr, weil sie sich nicht trauen, seinen Namen auszusprechen, weil sie diese Distanz wahren müssen. Jesus sagt, Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder und er ist unser Vater, der uns ganz nahe ist. Aber auf der anderen Seite sagt er, es ist unser Vater im Himmel. Das ist nicht mein Papi, das ist nicht mein Chihuahua-Hündchen, das ist nicht mein Teddybär, den ich nehmen kann und vor mir schubsen kann, wann immer ich das möchte und brauche, sondern es ist unser Vater im Himmel. Er ist uns nah, er ist uns innig, er ist uns persönlich, er kennt uns, aber er ist der heilige Gott des Universums und alles dessen, was es sonst noch gibt. Er ist uns nah, aber er ist heilig. Das ist eine Waage, die wir halten müssen. Bei manchmal habe ich das Gefühl, dass es Christen gibt, die Gott herumschubsen und sie nehmen ihn, wann sie ihn brauchen und schubsen ihn wieder weg und sie reden über ihn und sie reden mit ihm auf eine Art und Weise, mit der ich nicht mal mit meinem leiblichen Vater reden würde. Es ist unser Vater im Himmel. Er ist uns persönlich, aber er ist auch heilig. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt eine Gefahr, Gott zu nah zu sein. Es gibt aber auch eine Gefahr, Gott zu fern zu sein. Geheiligt werde dein Name, heißt es dann. Wo wir bei dem sind, was das ja schon impliziert. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber von wem denn eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte mir bis zu einer gewissen Zeit noch nie so große Gedanken darüber gemacht. Und wenn immer ich das dann aufgesagt habe, vielleicht auf einer Beerdigung, oder ich habe es gesungen, oder ich habe es gelesen, geheiligt werde dein Name, und dann gehe ich weiter bis zum nächsten Vers. Ja, aber von wem denn eigentlich? Du sagst es. Nicht von irgendjemand anderem. Nicht Gott selber heilige seinen Namen, sondern von mir. Es ist mein persönlicher Wunsch, dass der Name Gottes, der ja auch für seinen Charakter steht, der Name Gottes wird ja verherrlicht, das ist sein Charakter, dass er geheiligt wird, dass er nicht in den Schmutz gezogen wird, dass der Name nicht gelästert wird. Lasst mich das meinen eigenen Worten formulieren. Man könnte es auch so sagen. Ich könnte beten, Vater, heilige deinen Namen. Das heißt, mach bitte, dass er, dein Name, in meinem Leben zur Geltung gebracht wird. Nicht nur manchmal, sondern täglich, stündlich, ja immer. Denn ich bin dein Kind und ich bin dein Zeuge. Mein Vater hat mal etwas zu mir gesagt, das hat mich sehr schwer getroffen und ich frage mich bis heute, ob das pädagogisch sinnvoll war. Aber das Beispiel ist passend. In der Schule war ich kein artiger Junge, um das mal so zu sagen. Und da ist mal wieder etwas vorgefallen, was die Lehrer auf den Plan gerufen hat, den Kontakt zu meinen Eltern zu suchen. Eine handfeste Auseinandersetzung, in der ich kein gutes Bild abgegeben habe. Aber für wen denn habe ich kein gutes Bild abgegeben? Könnt ihr euch das vorstellen? Eure Kinder verhalten sich in der Schule so miserabel, dass die Eltern ständig dazu genötigt sind, auf euch zuzukommen. Lieber Herr sowieso, liebe Frau sowieso, ich muss leider mal wieder wegen ihres Kindes zu ihnen kommen. Es hat schon wieder das und das gemacht. Ist das nicht peinlich? Wir dürfen nicht den Fehler begehen, unser Ich mit dem Ich des Kindes zu vermischen. Das Kind ist auch ein eigenständiger Mensch. Und auch hier müssen wir eine Trennung machen. In einem Perfektionismus auszuarten, weil es um dich geht in der Kindererziehung, dass dein Kind so gut sein muss, wie es nur geht, weil damit dein Gesicht gewahrt wird, ist nicht Ziel der Sache. Aber doch trifft es manchmal zu. Und mein Vater hat gesagt, du ziehst meinen Namen in den Schmutz. Ist dir klar, was du anrichtest? Was die Leute über mich denken? Ich habe das damals als sehr egoistisch aufgefasst. Und bis heute weiß ich nicht, ob das ein Vater zu seinem Kind sagen sollte. Aber es trifft in gewisser Weise zu. Das muss ich zugeben. Mein Vater sah nicht gut aus durch das, was sein Kind getan hat. Geheiligt werde dein Name. Es ist meine Aufgabe, es ist deine Aufgabe, wie Gott wahrgenommen wird. Und müssen wir das nicht oft zugeben? Man sagt doch, das Bodenpersonal Gottes versagt manchmal, oder? Und deswegen ist der Name Gottes gelästert und in Schmutz gezogen. Was andere tun, können wir nichts für. Aber es ist unsere Aufgabe, ganz persönlich in unserem Leben, dass der Name Gottes geheiligt wird. Wir lesen das zum Beispiel, ich schlage das einfach nur ganz schnell auf, in Johannes, Evangelium Kapitel 15, in Vers 8 sagt Jesus, wo er davon spricht, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, die wir an ihm hängen, die wir ohne ihn nichts tun können, sagt er dann in Vers 8. Er sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Dass man die Frucht bei euch erkennen kann und dass ihr mir wirklich nachfolgt. Dadurch wird der Vater verherrlicht. Geheiligt werde dein Name. Wie ist es denn mit Vers 10 im Vaterunser? Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist eine Einwilligung. Das ist eine offene Bekundung nach Veränderung. Ist uns das bewusst, wenn wir das sagen? Wir sagen, dein Reich komme. Ja, wenn Gottes Reich kommen soll, dahin, wo ich bin, dann muss ich bei mir was verändern, oder? So einfach kann das nicht kommen, das Reich Gottes, auf diese Erde, in mein Leben, in mein Umfeld. Und gekrönt wird das durch die Aussage, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, aber was heißt denn das? Ist uns das bewusst, was das für eine Tragweite hat, wenn wir Gott darum bitten, dass das, was er im Himmel möchte, dass die Heiligkeit des Himmels, der Wille Gottes, das, was er für gut und für richtig hält, im Himmel und auch auf der Erde geschehen soll? Das ist keine Aussage allein für die Zukunft. Ja, wenn du kommst, dann wird das schon. Das ist eine Bekundung dessen, was wir uns jetzt wünschen. Wir sagen, lieber Gott, das, was im Himmel Standard ist, das, was im Himmel gilt, das soll hier genauso sein. Ja, auch in meinem Leben. Dein Wille im Himmel, den möchte ich für mein Leben beanspruchen. Meine Lieben, das ist so leicht dahergesagt. Aber was bedeutet das? Wir wünschen uns die Heiligkeit des Himmels hier auf dieser Erde, gerade dahin, wo wir sind. Das kann ein sehr gefährlicher Wunsch sein, wenn er nicht mit offenem Herzen ausgesprochen ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ein wundervoller Wunsch. Weil der Wille Gottes in deinem Leben das Herrlichste und Wunderbarste ist, was geschehen kann. Aber wir sollten uns überlegen, was wir uns da wünschen. Und wenn es wirklich Tatsache ist, dass wir das, was Gott für den Himmel bestimmt hat, der Ort, nach dem wir uns sehnen, der Ort, wo Frieden ist, der Ort, wo die Liebe herrscht, als oberstes Prinzip, der Ort, wo die Menschen sich auszeichnen, also die Lebewesen, und sich einmal die Menschen auszeichnen werden durch Demut, durch die Werte, die das Böse besiegen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich danach. Und der Wunsch jetzt, das in meinem Leben zu haben, Es ist ein guter Wunsch. Aber wir sollten uns genau mit diesem Wunsch auseinandersetzen. Leicht daherreden, diese Worte aussprechen, das kann jeder. Aber dass es wirklich ein Herzenswunsch ist, ich glaube, da sollten wir uns mal Zeit für nehmen, darüber nachzudenken. Lasst mich auch das mal versuchen, in eigene Worte zu fassen. Ich könnte auch sagen, Vater, führe deine Königsherrschaft herbei. Das heißt, ich möchte, dass in meinem Leben deutlich wird, dass du der König des Universums bist und dass du mein Herr bist. Das soll deutlich werden. Die Menschen, die mich kennen, das soll für sie klar werden. Für die soll deutlich werden, dass du mein Gott bist. In meinem Leben gilt nicht mein Wille, sondern das, was du von deinem heiligen Thron aus für mich bestimmt hast. Das soll gelten in meinem Leben. Jeder Tag soll von dir geleitet und bestimmt werden. Das ist das, was hier gesagt werden soll. Und merken wir, dass das Gebet uns hier nicht Gott zu uns runterholt, sondern dass es uns gedanklich in den Himmel emporhebt? Ellen White schreibt in dem gleichen Buch, Der rettende Weg, Seite 124, im Namen Jesu zu beten bedeutet mehr, als seinen Namen am Anfang oder am Ende eines Gebetes formelhaft zu erwähnen. Es bedeutet, die Denkweise Jesu zu übernehmen. Es bedeutet, die Denkweise Jesu zu übernehmen. Wir werden verändert und verwandelt dadurch, dass wir mit Gott in Kommunikation, in Interaktion treten. Das ist Gebet. Das Spannende jetzt am Vaterunser ist folgendes. Wir haben drei Bitten gesehen, die direkt an Gott gerichtet waren und sich um Gottes Sache handelten. Jetzt kommen weitere drei Bitten, die aber mehr das betreffen, was uns betrifft. Also wir haben hier eine Teilung. Ganz spannend. Wenn man aber das nochmal genau lesen möchte, wir könnten das jetzt in drei und drei teilen, ist etwas Theologisches, ich finde sowas immer spannend, ich möchte das einfach teilen. Wir könnten aber auch, wenn wir genau sehen, lesen wir von vier Bitten. Das heißt, wir haben drei und vier, was natürlich sieben ergibt. Für so manchen mag das jetzt unwichtig sein, mich begeistert sowas. Ja, wir haben sieben Bitten im Vater unser. Und das nicht umsonst. Drei gingen an Gott, drei gingen jetzt über die Sache, die mich betrifft. Schaut mal in Vers 11. Gib uns, jetzt sind wir bei uns, unser tägliches Brot. Was uns zunächst auffällt, ist Folgendes. Hier heißt es nicht, lieber Gott, gib mir bitte das tägliche Brot, sondern gib uns. Warum hat Jesus das so gemacht? Warum spricht er hier im Plural, in der Mehrzahl? Gib uns unser tägliches Brot. Es steht natürlich jeder Einzelne vor Gott. Aber das Vaterunser zeigt uns auch, dass wir nie abgeschieden sind von der Gemeinschaft. Dass wir nie abgeschieden sind von Gottes Gemeinde und von allen, die dazugehören. Wir gehören immer zusammen und wir stehen auch zusammen vor Gott. Bezöge sich unser Bitten um das Anliegen, um das menschliche Anliegen, allein auf mich, dann wäre das keine göttliche Gesinnung, sondern wir haben gleichzeitig immer die anderen mit im Blick. Das sind so Details, die uns auffallen müssen. Wie häufig beten wir, lieber Gott, ich habe das und bitte hilf mir bei dem und ich. Nein. Kann es sein, dass wenn wir im Gebet zu Gott emporgehoben werden, dass Gott uns dazu führt, dass wir auch die anderen sehen, dass wir uns nicht isoliert betrachten, dass wir uns nicht auf uns selbst fokussieren. Das tägliche Brot steht natürlich für all unsere Bedürfnisse, die wir brauchen. Es ist aber auch eine Absage gegen Luxus und allgemeiner Genusssucht. Hier wird nicht für das teuerste Auto gebeten, nicht für eine Villa, nicht für einen Urlaub oder sonst irgendetwas, sondern für das, was ich zum täglichen Leben brauche. Und das tägliche Brot gib uns heute. Das ist keine Bitte nach einer Versicherung. Das ist keine Bitte nach einem Monatslohn, der mir Sicherheit für die nächste Zeit gibt. Sondern wenn wir mit Gott verbunden sind, dann reicht es uns, wenn wir Tag für Tag von ihm versorgt werden. Wir brauchen immer die Sicherheiten. Ja? Tritt eine Krise in Kraft, gehen wir in die Läden und kaufen alles leer, damit wir über die nächsten Wochen hinauskommen. In der Bibel ist das nicht so. Merken wir das? Wann immer Gott die Menschen versorgt, dann immer auf den nächsten Tag hin. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Warum? Weil es ein Vertrauen Gott gegenüber ausdrückt. Ich weiß, dass mein Gott auch mich morgen versorgt. Warum? Weil ich mit ihm verbunden bin. Sehen wir, was hier alles drinsteckt, in einfachsten Worten. Welche tiefen Gedanken. Ich bin gerne abhängig von Gott. Lieber Gott, gib mir heute lediglich das, was ich für morgen brauche. Und was morgen ist, weiß ich, das liegt in deiner guten Hand. Und das macht mir keinen Stress. Jetzt möchte ich Vers 13 vorziehen, ganz bewusst. Weil Vers 12 von Jesus nochmal kommentiert wird, nachdem er mit dem Gebet fertig ist. Schauen wir erstmal in Vers 13. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wir wissen aus Jakobus 1, Vers 13, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht. Wenn wir die Bibel studieren, dann sehen wir zwei Aspekte von Versuchung. Wir sehen die Prüfung zum Guten und die Versuchung zum Bösen. Das Prüfen zum Guten kommt von Gott. Und Gott schickt uns manchmal in Situationen, manchmal welche, die wir selber herbeigebetet haben. Ellen White sagt, wenn wir um Geduld bitten, dann schickt Gott uns Gelegenheiten, in denen wir das lernen können. Gott schickt uns Gelegenheiten und bringt uns in Situationen, aus denen wir siegreich und gestärkt hervorgehen sollen. Er prüft uns zum Guten. Satan hat eine andere Motivation. Er möchte uns in Situationen führen, in denen wir fallen. Er versucht uns zum Bösen. Wir sollen dort zu Fall kommen. Hier die Bitte könnte man jetzt leicht verstehen als ein Misstrauen Gott gegenüber. Lieber Gott, wir wissen, dass du das könntest. Mach es bitte nicht. Das ist nicht gemeint. Auch das hier ist wieder eine Bekundung dafür, dass unser Denken, unser Herz von den Prinzipien des Himmels geleitet sind. Der Gläubige sagt hier nicht, lieber Gott, bitte führe mich nicht zur Sünde, bewahre mich von der Sünde, sondern der Gläubige sagt, ich möchte nicht mal in diese Situationen kommen, wo ich versucht werden könnte. Warum? Weil es gibt doch so etwas wie eine süße Verführung, oder? Wo so ein bisschen Reiz ist, wo man so ein bisschen schnuppern kann, wo man so ein bisschen schmecken kann. Und als Gläubige, als Christen können wir uns auch in diese Situation hineinbegeben. Wir denken an Adam und Eva, also vor allem an Eva, die da mit der Schlange geredet hat, die sich die Frucht angeschaut hat. Eigentlich ein Punkt, wo man längst hätte sagen müssen, stopp, hier ist eine Grenze. Und manchmal ist dieses Knistern der Versuchung doch ganz verführerisch. Süße Verführung, sagen wir. Der Gläubige sagt, mit so etwas will ich grundsätzlich nichts zu tun haben. Mich ekelt auch diese süße Verführung an. Ich mache mir nicht Sorgen allein um die Konsequenz, um des Fallens, sondern ich ziehe meine Grenze weit vorher. Ich möchte keine Versuchung. Nein, danke. Finde ich nicht schön. Finde ich nicht ansprechend. Ist für mich keines Blickes würdig. Geh gar nicht dahin, wo die Spötter sind. Ich sinne über dein Gesetz nach Tag und Nacht und gehe nicht auf den Weg der Spötter. Der Verführer. Versuchen kann etwas Verlockendes sein, aber nicht für uns und nicht für dich, hoffe ich. Aber jetzt Vers 12, der hat es in sich. Und danach wollen wir noch zwei weitere Texte kurz betrachten, wo wir etwas Wichtiges mitnehmen können. Schaut mal in Vers 12. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Jetzt kommen wir vom leiblichen Brot zum geistlichen Brot. Und das ist das zentrale Thema dessen, was wir glauben. Vergebung. Vergebung, Versöhnung und Erlösung von der Last des Konfliktes auf unseren Schultern. Vergib uns genauso, wie wir vergeben. Ist das nicht herausfordernd? Es heißt nicht nur, es heißt nicht zum Beispiel, vergib uns so, wie ich das dann auch mal machen werde, sondern das griechische Perfekt meint hier, so wie ich das gewohnt bin zu tun. Die Messschnur, die wir an andere anlegen, die wird auch an uns angelegt, sagt Jesus. So wie ich gewohnt bin, anderen zu vergeben. Das Maß, was mir gilt, lieber Gott, leg auch an mich an. Ellen White sagt Folgendes. Im Buch Das Gebet, Seite 195, sie sagt, als Jesus das Vaterunser gelehrt hatte, fügte er hinzu, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Das ist hart, aber das sagt nicht ich. Das sagt nicht irgendein krasser Prediger oder sonst irgendwas. Das sagt Jesus. Er sagt, dann gibt es keine Vergebung. Ich weiß, es ist hart, über so etwas zu sprechen, dann gibt es keine Vergebung. Mit sowas sind wir meistens ganz vorsichtig und reagieren auch ganz allergisch. Aber Jesus hat das gesagt. Er sagt, wenn ihr nicht so gesinnt seid, dann werdet ihr keine Vergebung bekommen. Schaut, was Ellen White weiter sagt. Sie sagt, wer selbst nicht bereit ist zu vergeben, schließt sich dadurch von der Gnade Gottes aus. Wir dürfen nicht meinen, das Recht zu haben, einem anderen, der uns Unrecht getan hat, die Vergebung so lange vorzuenthalten, bis er sich bei uns entschuldigt hat. Kennen wir diese Haltung? Nein, der hat sich zu entschuldigen, dann werde ich ihm vergeben. Ich habe schon gehört, dass verlangt wurde, dass man eine Liste macht, all der Dinge, die falsch gemacht worden sind. Und diese Liste, die wird dann vorgelegt. Bei Jesus lese ich nichts von der Liste. Der hat mir das und das und das angetan. Nein, also er ist jetzt am Zug, auf mich zuzukommen. Kennen wir diese Haltung? Zweifellos ist er aufgefordert, sagt Ellen White. Ja, zweifellos ist er aufgefordert, seinen Fehler demütig einzugestehen und zu bereuen. Aber wir sollen eine barmherzige Einstellung gegenüber unseren Schuldnern hegen. Ob sie nun ihr falsches Verhalten bekennen oder nicht, wie unsere Einstellung ist, es ist egal, was der andere macht. Wir sind gerne bereit zu vergeben. Das soll unsere Einstellung sein. Auch wenn wir sehr verletzt worden sind, sollten wir keinen Groll hegen oder uns selbst bemitleiden. So wie wir hoffen, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, sollen wir auch den Menschen verzeihen, die uns das Unrecht angetan haben. Meine Lieben, manchmal verhalten wir uns so, auf eine Art und Weise, wenn Gott sich so verhalten würde, dann sähe es für uns ganz schlecht aus. Dann sähe es für uns richtig düster aus. Wenn Gott sich so verhalten würde, wie wir uns manchmal verhalten. Der Theologe Fritz Rienecker, der alte Theologe, der schon einige Zeit gestorben ist, dessen Ausführungen ich manchmal sehr schätze, sagt zu diesem Punkt Folgendes. Er sagt, wer nicht bereits anderen vergeben hat, also wer nicht bereits anderen vergeben hat, darf nicht und kann nicht das Vaterunser beten. Es geht nicht. Und jetzt kommen meine Schlüsse, mein Zitat. Zitat Martin Neumann. Wer das Vaterunser nicht beten kann und darf, kann und darf gar nicht beten. Was fällt uns ein, wenn wir so eine Einstellung haben, gegenüber anderen Menschen bereitwillig zu Gott zu kommen und zu denken, dass es uns zustünde, mit seinen Segnungen überschüttet zu werden? Es ist doch etwas Wundervolles, anderen zu vergeben. Damit tun wir uns selbst auch etwas Gutes, nur so nebenbei. Aber das ist die Haltung desjenigen, der das Vaterunser betet. Derjenige, der das betet, sagt, lieber Vater, du weißt, dass ich anderen gerne vergebe. Das ist die Liebe, die du in mein Herz gegeben hast. Was ich durch dich erfahren habe, das kann ich nur gerne weitergeben. Aber du weißt, dass ich auch manchmal Fehler mache. Bitte hilf mir. Und ich wünsche uns das, ich wünsche euch das, dass wir so eine Herzenshaltung haben. Lass uns zum zweiten Aspekt kommen. Mangel im Gebet. Dafür schlagen wir Lukas Kapitel 11 auf. Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11 ab Vers 5. Das Spannende ist jetzt in Lukas Kapitel 11, dass in den Versen 1 bis 4 gerade das Vaterunser gebetet wurde. Also das ist die Stelle im Lukas-Evangelium, wo die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Und er spricht mit ihnen das Vaterunser und zeigt ihnen, wie man beten soll. Und hoffentlich haben sie etwas von dem gelernt, was wir uns gerade angeschaut haben. Und jetzt geht es weiter. Und ich finde das so spannend, weil es spannend ist, um die Thematik, in die es jetzt geht, was Jesus jetzt hier spricht, weil es im Anschluss des Vatersunsers ist. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Lukas Kapitel 11, ab Vers 5, dann lesen wir Folgendes. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte. Und er ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, oh, mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen, meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Was Jesus hier macht, ist genial. Uns mag das nicht so von auffallen, aber ich finde, Jesus ist einfach der beste Prediger aller Zeiten. Er kommt hier mit einem Gleichnis, mit einer Geschichte, um meinen Gedanken zu verdeutlichen. Und es überrascht mich auch jedes Mal, welche guten Beispiele Jesus findet, um sein Anliegen deutlich zu machen. Hier haben wir eine rhetorische Feinheit, die wirklich dabei hilft, Gott zu verstehen. Weil was Jesus jetzt hier macht, ist, dass er die Rolle des Vaters einnimmt, den wir bitten sollen. Und es geht um den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir das bemerken. Jetzt geht es um den Heiligen Geist. Das ist ein Thema, das wir nicht vernachlässigen sollten, meine lieben Geschwister. Und Jesus will uns durch seine Fragen in die Situation des Gefragten hineinversetzen. Ja? Also wir hören diese Predigt von Jesus, diese Geschichte, und wir versetzen uns in die Lage desjenigen hinein, der da nachts wach gemacht wird von seinem Freund, dass er ihm etwas Brot bittet. Und wir können verstehen, oh, das ist ja unangenehm. Ja? Gleichzeitig geht es ja aber darum, dass wir die Bittenden sind. Und er schafft es, dass wir in die Gedankenwelt des Gefragten eintauchen, letztlich ja er, der Vater, Gott. Und er sagt, selbst wenn ihr böse seid, dann würdet ihr demjenigen doch das geben. Ja, wie viel mehr denn Gott? Überleg doch mal. Und weil wir uns in die Situation desjenigen hineinversetzen, der da nachts wach gemacht wird, wo geklopft wird, stellt euch das mal vor, 2 Uhr nachts jemand klopft und sagt, Hilfe, gib mir mal hier was. Da würden wir sagen, also ich kenne das, meine Katze, die steht immer vor dem Balkontür und miaut. Das könnte ich sagen, ich ignoriere das, kann ich aber nicht, weil ich einen sehr leichten Schlaf habe. Das heißt, ich stehe auf und lasse sie rein und dann habe ich meine Ruhe. Ja, wie viel mehr Gott? Wenn wir schon aufgrund von Penetranz bereit sind, uns zu erheben und etwas zu tun und dieses Bitten zu erhören, wird das nicht vielmehr Gott aufgrund seines liebenden Charakters machen? Ist er nicht mehr als ein irdischer Vater? Wir müssen uns das mal in den Kontext des Nahen Ostens hineinversetzen, was das bedeutet. Die Urzeit macht sehr deutlich, dass es sehr, sehr wichtig ist. Aber wir kennen auch die Kultur des Nahen Ostens. Da kommt jemand zu mir und ich habe nichts, was ich denen zum Essen vorsetzen würde. Bei uns wäre das sehr peinlich. Stellt euch vor, ihr habt Sabbat jemanden eingeladen. Ich habe mal Sabbats eingeladen und dann war die Suppe gekippt. Ah, das war schrecklich. Für einen Deutschen ist das schrecklich, aber für andere Kulturen ist es eine Katastrophe. Und für die Menschen damals des Nahen Ostens war das eine Oberkatastrophe. Das war ein Notfall. Wenn es kein Notfall wäre, würde man dann jemand um 2 Uhr nachts oder um 0 Uhr oder wann auch immer, mitten in der Nacht aufwecken? Es kann sich nur um einen Notfall handeln. Stell dir vor, du würdest jemanden um diese Uhrzeit, vielleicht jemand hier aus der Gemeinde, nachts anrufen und stören und ihn aus dem Schlaf holen. Ich glaube, das muss ein richtiger Notfall sein, damit man das machen würde, oder? Das ist schon sehr peinlich. Und der Mann würde sich wahrscheinlich eher sein Bein abfallen lassen, als jemanden nachts um Hilfe zu fragen. So sind wir. Was muss geschehen, damit man zu so etwas bereit ist? Ich kann mich noch daran erinnern, als wir noch in Friedensau waren und Abigail noch ein ganz kleines Baby war und sie mitten in der Nacht auf einmal wach wurde und wie am Spieß geschrien hat. Waren es die Zähne, waren es Bauchschmerzen, ist irgendetwas passiert? Man weiß es nicht. Aber wir konnten sie nicht beruhigen. Wir hatten nichts, wir haben gemerkt, aber es müssen physische Schmerzen sein. Und das Einzige, womit wir uns weiterhelfen konnten, war, jemanden anders anzurufen, wo wir wussten, okay, das können wir machen. Eine Mutter, eine Familie, auch mit Kindern, die werden wahrscheinlich Schmerzmittel haben. Die können sie uns geben und dann können wir das dem Kind geben und dann wird es wieder gut. Das war ein richtiger Notfall. Und die Familie hat uns geholfen, mitten in der Nacht. Aber wenn es kein Notfall wäre, würden wir das nicht machen. Wir würden nie auf den Gedanken kommen, so etwas zu tun. Nur im höchsten Notfall. Und worum geht es hier? Was ist hier der Notfall? Was ist das, worauf Gott hinaus möchte? Es ist die Bitte um den Heiligen Geist. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, liebe Freundin, ist der Mangel am Heiligen Geist auch ein Notfall für dich? Klopfst du bei Jesus an, weil du merkst, dass du es brauchst? Der Heilige Geist ist die höchste Gabe. Es ist das Beste, was wir von Gott bekommen können. Und Gott gibt sie aus dem Himmel. Im Vers 13 heißt es, in meiner Schlachterübersetzung: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es heißt aber im Griechischen ex uranu, aus dem Himmel. Es ist ein Geschenk aus dem Himmel. Ist uns das klar, dass wir ein Geschenk aus dem Himmel bekommen? Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Es ist ein Geschenk aus dem Himmel. Und ohne dieses Geschenk sind wir verloren. Das ist ein Notfall. Kann es sein, dass wir Gott um so manches bitten? Ich glaube, wir alle haben Gott schon mal wirklich um etwas gebeten. Manchmal mögen das Dinge gewesen sein, die wir uns einfach sehr doll gewünscht haben. Und manchmal mögen es auch Dinge gewesen sein, wo wir einfach nicht mehr weiter wussten. Wo vielleicht auch Leid mit im Spiel war. Aber meine Lieben, der allergrößte Notfall ist der Mangel am Heiligen Geist. Und Gott gibt es so gerne. Er möchte es so gerne geben. Warum ist der Mangel am Heiligen Geist für diesen Mann hier in dieser Geschichte ein Notfall? Oder überhaupt, warum hat er diesen Notfall? Für wen braucht er denn das, was er erbeten hat? Er braucht es für jemand anderen. Das Brot braucht er nicht für sich. Ich glaube, wir können diesen Notfall, den Mangel am Heiligen Geist, nur spüren, wenn wir den innigen Wunsch haben, dass auch andere Menschen gerettet werden. Wenn wir spüren, dass liebe Menschen in unserer Umgebung vielleicht für die Ewigkeit verloren gehen. Und wir sind nicht in der Lage, Gott auf die Weise zu bezeugen, wie es ihm gebührt. Das ist ein Notfall, es ist ein Mangel am Heiligen Geist. Und diese Bitte entsteht dann aus einer liebevollen Motivation heraus, weil wir die Not des anderen sehen. Das ist die Situation hier. Denken wir noch an das Zitat von Ellen White zurück. Das Gebet holt nicht Gott zu uns herab, sondern hebt uns zu ihm hinauf. Wir kriegen die Gesinnung Jesu, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass die Menschen gerettet werden. Kommen wir zum dritten Aspekt, das gemeinsame Gebet. Und dazu lade ich euch ein, den letzten Bibeltext aufzuschlagen. Er steht in Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4. Und dort lesen wir die Verse 23 bis 24. Was ist der Kontext? Petrus und Johannes haben gepredigt von Jesus. Menschen sind zum Glauben gekommen, getauft worden. Das hat dem jüdischen Hohen Rat nicht gefallen. Sie haben sie gefangen genommen. Sie wollten sie dazu zwingen, nicht mehr von Jesus zu predigen. Sie haben sie ausgepeitscht und sie hätten sie am liebsten in den Knast gesteckt, konnten es aber nicht, weil sie gemerkt haben, dass die Menschenmenge den Jüngern damals positiv gegenüber eingestellt waren. Das hätte zu viel Aufruhr gegeben. Also haben sie ihnen noch ein paar Schläge verpasst und haben ihnen nochmal ernstlich mit Nachdruck mitgegeben, sie dürfen nicht über Jesus predigen. Das ist eine ernste Verfolgungssituation. Und in dieser Gefahr, in dieser Lebensgefahr haben sie entlassen. Und jetzt lesen wir ab Vers 23 in Apostelgeschichte Kapitel 4, was jetzt geschah. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das Spannende finde ich gleich zum Anfang. Sie gingen zu den Iren. Wo geht man hin, wenn man Probleme hat? Wo geht man hin, wenn man nicht weiß, wer einem weiterhelfen kann? Wo man Trost braucht? Was ist die Stelle, wo ich andocken kann? Für die Jünger, für Johannes und Petrus an der Stelle, gab es nur eine Adresse. Es war nicht die Regierung, es war keine Hilfsorganisation, es war nicht ihre leibliche Familie, sondern es waren die Geschwister im Glauben. Das waren die Iren. Und hat Jesus nicht in Markus 3 gesagt, wer seine Familie ist? Als sie gesagt haben, draußen stehen deine Brüder und deine Mutter. Er hatte gesagt, das sind meine Brüder und meine Mutter, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das ist meine Familie. Das ist die richtige Familie. Wir nennen uns nicht nur Geschwister aus guter Tradition, sondern wir sollten füreinander einstehen und füreinander da sein. Und was kommt jetzt? Ein gemeinsames Gebet. Und wie wird das eingeleitet? Ganz spannend in Vers 24. Sie beten zu dem Herrn, zu dem Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist, meine lieben Geschwister. Woran erinnert uns das? Schöpfungsbericht? Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist. Wir finden das am Anfang der Bibel und irgendwann am Ende kommt da so ein Verweis. Meine lieben adventistischen Geschwister, Himmel, Erde und die Wasserquellen. Himmel, Erde und das Meer und alles, was darin ist. Offenbarung 14, die Drei-Engels-Botschaft. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, der gemacht hat den Himmel und die Erde und die Wasserquellen, alles, was darin ist. Warum? Weil die 10 Gebote natürlich hier erwähnt werden. Weil hier natürlich die Anbetung des Schöpfers zum Sabbatgebot verweist und das Sabbatgebot zum Schöpfer. Und deswegen sind all jene, die Gott anbeten, jene, die es am Sabbat tun, damit es für jeden öffentlich wird und deutlich wird, dass wir zum Schöpfer anbeten nicht zu einer Tradition oder sonst irgendetwas. Jesus ist nicht nur unser Erlöser, den wir als Erlöser brauchen, sondern er ist auch unser Schöpfer. Das wollen wir zuallererst anerkennen. So hat er die Erde gemacht, bevor es eine Sünde gab auf dieser Erde. Ich könnte jetzt über den Sabbat predigen, mache ich noch ein andermal. Ist es nicht spannend? Wenn die Zeit gekommen ist, dass die Gläubigen verfolgt werden, zeigt es sich am Sabbat, wer Gott anbetet, wer da noch treu dazu steht. Hier werden sie auch verfolgt, nicht wahr? Von wem? Den Regierenden, den Heiden, die sich mit dem vermeintlichen Volk Gottes verbündet haben. Eine unheilige Allianz. Ist das nicht spannend? Ich mache diese Beobachtung und ich habe auch alle Aussagen in der ganzen Bibel, wo das vorkommt, Himmel, Erde und die Wasserquellen mal gesammelt und gesehen, dass da so viel drinsteckt, was wir über die Endzeit lernen können. So viel, das ist nicht zufällig, dass es erwähnt wird. Bei den ersten Christen konnte aber diese Zeit nicht geschehen ohne Gebetsgemeinschaft. Auch das ist Zeichen der wahren Anbetung. Meine Lieben, gibt es hier eine Gebetsgemeinschaft in dieser Gemeinde? Ihr müsst nicht antworten, ich stelle diese Frage in den Raum. Ellen White schreibt im Buch Der rettende Weg auf Seite 120, nutze jede Gelegenheit, dabei zu sein, wo immer das Gebet regelmäßig gepflegt wird. Wer wirklich nach Gemeinschaft mit Gott strebt, wird in den Gebetsversammlungen zu finden sein. Muss ich dem noch was hinzufügen? Es ist spannend, was wir im weiteren Verlauf sehen. Erinnern wir uns an die Aussage? Das Gebet holt nicht Gott zu uns herab, sondern bringt uns zu Gott hinauf. Und jetzt schauen wir mal, was für eine Gesinnung hatten die Jünger denn? Was für eine Gesinnung hatten die ersten Christen in diesem Moment? Was war ihr Denken? Was war ihr Fühlen? Wir sehen im weiteren Verlauf hier, dass die Christen Gottes Problem, sie sagen, sie haben sich gegen dich gestellt, sie wollen nicht, dass deine Botschaft verkündigt wird. Sie machen Gottes Problem zu ihrem persönlichen Problem. So eng sind die mit Gott verbunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Gott gelästert wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du siehst, dass Gottes Gebot mit Füßen getreten wird. Aber die ersten Christen haben es zu ihrer persönlichen Sache gemacht. Aber was war die Lösung? Was haben sie gebetet? Gottes Problem war ihr Gebet. Jeder Angriff, jede Herausforderung, die wir als Christen im Leben erleben, hat damit zu tun, dass wir Gottes Nachfolger sind oder werden wollen. Oft stecken feindliche Mächte hinter den Problemen in unserem Leben, weil sie verhindern wollen, dass du als Kind Gottes und Glied seiner Gemeinde mit ihr zusammen als Licht für ihn in dieser Welt wirkst, sodass der einzige Ausweg das gemeinsame Gebet ist. Ich muss nochmal Ellen White zitieren. Sie sagt, es ist ein Privileg, mit anderen Gemeinschaft zu haben. Und das nicht nur in dieser Corona-Zeit. Es ist ein Privileg, mit anderen Gemeinschaft zu haben, damit wir uns gegenseitig im Dienst für Gott stärken und ermutigen können. Ist das nicht toll, dass wir das haben? Vielleicht gibt es unter uns Menschen, die keine Familie haben. Vielleicht gibt es unter uns jene, die keinen haben, wenn sie rausgehen hier vom Gottesdienst, der für sie da ist. Wir könnten eine Gemeinschaft sein. Es ist ein Privileg, das Gott so eingerichtet hat. Wir können uns gegenseitig ermutigen und stärken. Ellen White sagt, wir fügen uns selbst Schaden zu, wenn wir dieses Vorrecht vernachlässigen. Aber das Erstaunliche, meine Lieben, finde ich hier in Vers 29. Schaut mal in Vers 29. Dort beten die ersten Christen doch tatsächlich Folgendes und sagen, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Sie werden mit dem Tod bedroht. Sie werden gefangen genommen. Sie werden geschlagen. Und vielleicht die nächste Predigt, die sie halten könnten, könnte ihre letzte gewesen sein. Und sie beten nicht darum, dass Gott sie bewahrt. Sie beten nicht darum, dass Gott ihnen das Unrecht vergilt. Sie beten nicht darum, dass sie keinen Schaden erleiden. Das wird nicht einmal erwähnt. Und ich glaube von ganzem Herzen, meine Lieben, dass sie so hoch zu Gott emporgehoben wurden durch das Gebet, dass sie da noch nicht mal dran gedacht haben. Die haben gerade richtig brutale Schläge eingesteckt. Und in Todesgefahr beten sie, das Einzige, was sie beten, ist, lieber Gott, und jetzt hilf uns, dass wir Rückgrat beweisen, damit wir deine Botschaft noch verkündigen können. Meine Lieben, wir haben heute im Bibelgespräch über Stärke und Schwäche auch nachgedacht. Das ist Stärke. Das ist aber so richtige Stärke. Sie beten nicht darum, dass die Umstände sich ändern. Sie beten darum, dass sie stark werden. Sie haben im Blick, dass Gottes Sache vertreten werden muss. Dass Menschen gerettet werden müssen. Das ist ihr innerstes Anliegen, weil sie so eng mit Gott verbunden sind. Das eigene Herz hat das als alleroberste Priorität gesetzt. Und wenn nötig, dann müssen sie schon geändert werden. Und das Ergebnis ist Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ich glaube, wir müssen mit Gott verbunden sein. Das Gebet hebt uns zu Gott empor. Wir können von dem Vater unser eine Menge lernen, eine ganze Menge. Und vielleicht könnt ihr noch viel mehr lernen, als was ich heute hier ausgepackt habe. Und wir können auch von dem Gleichnis in Lukas 11 eine Menge lernen. Und wir können von den ersten Christen eine Menge lernen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Gebetsleben geht, wenn du mit Gott betest. Aber ich hoffe von ganzem Herzen und ich lade dich dazu ein, Gott ganz innig zu suchen, dich auf Gott zu fokussieren, einfach weil er unser Schöpfer ist, weil er es verdient hat, weil er unser Vater ist, weil er sich nicht zu schade war, für uns in den Tod zu gehen, weil er den wundervollsten Charakter hat, weil er immer für dich da ist, auch wenn du nicht an ihn denkst, auch wenn du ihn verachtest. Ich hoffe, dass dein Gebetsleben Segen erfährt. Ich hoffe, dass du dich im Gebet ganz eng mit Gott verbinden kannst. Möge dir diese Predigt ein wenig dabei helfen. Und lass uns zusammen gemeinsam gehen, dass Jesus bald wiederkommt und wir ihn sehen können. Amen.